Ja, wie schon gesagt, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge heute vor. Heißt auch euch auf jeden Fall willkommen zu meinem Vortrag, in dem ich euch auf jeden Fall einen Überblick verschaffen möchte und offene Fragen klären. Ich denke mal, die erste offene Frage wird wahrscheinlich sein, wer ich bin. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sich im Open-Source-Umfeld aktiv rumtreibt, vor allem eigentlich mit der Motivation, Fehler zu finden, zu beheben und eigentlich nicht zu machen, aber ja, Irren ist menschlich, Fehler machen ist menschlich, passiert mir auf jeden Fall häufig genug, leider. Möchte auf jeden Fall damit dann genau einmal beginnen. Und bevor ich jetzt komplett in das Thema einsteige, warum ich das eigentlich alles mache, das wäre nämlich schon die Motivation, nochmal kurz als Anmerkung, KI ist ja auf jeden Fall seit ja mittlerweile einigen Jahren in aller Munde. Ich nutze es tatsächlich nicht fürs Code-Reading, aber ich bringe es hier in die Präsentation einmal mit ein, damit man auf jeden Fall einen noch leichteren Einstieg findet, weil es ist schon ein cooles Werkzeug, auch wenn es halt irgendwo seine Grenzen noch findet. So, dementsprechend, was werde ich machen? Ganz oben natürlich einmal geschrieben, Reading Code for Fun and Profit. Ich werde einmal kurz in die Begrifflichkeiten des Code-Lesens eingehen. Dann komme ich erstmal zum Fun, das heißt, warum soll ich das eigentlich machen wollen? Dann gehe ich aber auch wirklich ein in das, wie machen wir das eigentlich? Und ein Punkt, der noch nicht genannt wurde, was kann ich denn damit verdienen? Das es ist nicht ausgeschlossen, es kann passieren. Und dementsprechend als Teaser nehme ich es mal zum Schluss auf. So, dementsprechend, warum sollte ich das tun? Und es gibt da durchaus einige Punkte, die man sich angucken wollen würde. Zum Beispiel, nein, ich bin noch gar nicht da. So, Museum. Ich wollte ja das Code-Reading erklären. Code-Reading auf Deutsch, ich fange einfach mal mit den fundamentalen Ebenen an, heißt einfach nur, dass ich mir Quelltext durchlese, und zwar Quelltext von einer Software. Und damit habe ich dann natürlich erstmal den Begriff Quelltext hier gerade eingeführt. Sollte man vielleicht auch mal kurz erklären, was meine ich denn eigentlich mit Quelltext? In dem Fall ist es natürlich der Quelltext von Programmen oder eben auch von Software. Und die ist halt in einer Programmiersprache geschrieben und dementsprechend, ja, die Analogie zum Text ist dann der Quelltext, so wie unsere Sprache zur Programmiersprache. Und dementsprechend habe ich natürlich schon wieder einen Begriff eingeführt, nämlich die Software. Was ist das denn eigentlich? So, ist natürlich dann im Großen und Ganzen die Sammlung von Instruktionen, die auf Maschinen laufen. Und ja, da gibt es natürlich unterschiedlichste Applikationen oder Alter des Smartphones eher die Apps, sind eben auch Software, die drauflaufen, Betriebssysteme, Bibliotheken, was auch immer. Und der letzte, beziehungsweise eigentlich vorletzte Teil, ist natürlich die Open-Source-Software. Das heißt, ich habe Quelltext für die Software, die ich hier einsehen darf. Und das gilt dann im Großen und Ganzen für jeden. Es gibt theoretisch Einschränkungen, dass man auch Open-Source-Software verkaufen kann, die dann nur eine Person bekommt, aber naja, Details. Stattdessen gibt es da eigentlich eher den ich nenne ihn einfach mal Widersacher, die Closed-Source-Software. Das ist Software, wo ich den Quelltext eben nicht einsehen kann. Interessiert uns an dieser Stelle heute nicht, weil wenn ich es nicht sehen kann, kann ich es nicht lesen, ist es uninteressant. So, komme ich jetzt aber zu, warum soll ich das tun? Was macht daran Spaß? Der wichtigste Punkt, denke ich, ist, dass ich tatsächlich mal die Möglichkeit habe, das Versprechen von Open Source wahr werden zu. Das heißt, ich kann verstehen, was macht mein Gerät hier eigentlich. Und wenn ich das getan habe, ist es vor allem eher noch der Punkt, ist es ja nicht nur mein Gerät. Mein Gerät ist jetzt nicht ganz so individuell, sondern wenn ich allein schon von den Smartphones ausgehe und die Statistiken sagen, dass jeder Mensch mindestens ein Smartphone hat, eigentlich eher so in Richtung 1,3 mittlerweile, kann man sagen, es sind mal mindestens 7 Milliarden Geräte, die ich hier verstehe. Und wenn ich jetzt noch die Server und PCs, Laptops, Tablets und dergleichen hinzufüge, dann könnte ich diese Zahl nochmal beliebig groß ziehen. Aber ich würde mal sagen, allein die Zahl 7 Milliarden sich vorzustellen, ist schon groß genug, um zu sagen, es sind viele. Dann ist natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dass ich an Open Source teilnehme. Teilnehmen wäre zum einen einmal das sogenannte 1000-Augen-Prinzip wahr werden zu lassen, denn man könnte meinen, Open Source, super, da machen ja richtig viele mit. Sollte jemand mal auf GitHub nachgeguckt haben oder insgesamt mal sehen, wie viele sind es denn wirklich, dann ist das gar nicht mal so viel. Natürlich immer noch sehr viele, gut genug zum Glück, aber warum nicht selbst einfach Teil des Ganzen werden? Und Teil des Ganzen werden wäre natürlich auch, dass ich vielleicht dann auch noch in der Lage bin, ein Programm zu verbessern. Weil wenn ich es gelesen habe und verstanden habe, muss man nicht unbedingt glauben, dass es jetzt eben die absoluten Meister ihres Werks sind, die niemals Fehler machen, sondern jeder Mensch macht Fehler und man hat eben auch die Möglichkeit, mal vielleicht hier und da was zu finden. Oder aber auch zum Beispiel die Geschwindigkeit zu verbessern, die Bedienbarkeit zu erhöhen. Das sind eben auch noch Punkte, die die Akzeptanz von Linux auf dem Desktop durchaus mal erschweren. Da wir hier jetzt dann natürlich auch noch an der Universität gerade sind, Theorie und Praxis verbinden, das wäre vielleicht für den einen oder anderen dann auch mal ganz interessant, wenn man im Informatikstudium mal mitbekommen hat, okay, so, das sind verkettete Listen, so funktioniert ein binärer Suchbaum oder insgesamt die unterschiedlichen Red-Black-Trees. Da hat man natürlich auch die Möglichkeit, mal zu gucken, wie wird das denn umgesetzt? Und nicht nur, wenn ich gesehen habe, wie wird das implementiert, wo nutzt man das denn wirklich? Und wo nutzt man sowas eben nicht? Und warum nutzt man es dann nicht? Und das sind natürlich dann auch wunderbare Möglichkeiten, die man hier hat. Das war hier. Und dann der letzte Punkt, ich habe die Möglichkeit, von anderen zu lernen. Und das nicht nur darüber, dass ich den Quelltext lese, sondern ich habe natürlich dann auch noch die Änderungshistorie. Das heißt, ich habe ja, wenn ich es jetzt mal so formulieren möchte, nicht nur meinen Primärtext, sondern ich habe ja sogar noch Sekundärliteratur dazu. Das heißt, ich kann ja womöglich pro Zeile herausfinden, warum wurde diese Änderung gemacht und wer hat sie gemacht und was sollte die eigentlich beheben. Und unter Umständen habe ich ja auch noch die Issues, in denen ich dann nachlesen kann, dass wo Diskussionen stattgefunden haben, wo man eben gesagt hat, Diskussionen, mach es doch so, nein, ich will es lieber so machen, womöglich eine dritte Meinung. Das sind alles Dinge, die ich wunderbar einsehen kann. Kommen wir jetzt mal tatsächlich schon fast zum eigentlichen Thema, nämlich wie mache ich das Ganze? Ich habe hier einmal eine Tabelle vorbereitet, in der man sich das einmal kurz ansehen kann. Was brauche ich denn eigentlich? Die Aufgaben, die man hat, habe ich jetzt mal hier auf der linken Seite aufgenommen. Das heißt, einmal muss ich natürlich an den Quelltext rankommen, den ich mir angucken möchte. Das heißt, ich muss ihn runterladen können. Habe ich entweder die Möglichkeit, ein Versionskontrollsystem zu nutzen, wenn das Projekt sowas hat. Das ist halt von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Wahrscheinlich, dementsprechend habe ich immer die häufigsten Beispiele genommen, wird es Git sein. Wird wahrscheinlich auf GitHub oder GitLab liegen, dann hat man schon einen Großteil abgedeckt. Free Desktop gibt es auch noch. Dann wäre die andere Variante ein Browser. Das heißt, ich muss gar nicht mal so mit irgendwelchen Tools ankommen, sondern ich kann auch einfach sagen, ich lade mir das Quelltext-Archiv runter. Das ist meistens eine tar.gz, tar.xz-Datei, quasi ein ZIP-Archiv. Und dann habe ich die Dateien vor mir auf dem Rechner. Was mache ich jetzt mit den Dateien? Ich könnte sie natürlich einfach mit einem Texteditor öffnen, wäre vollkommen ausreichend, aber komfortabler wird es natürlich mit der integrierten einer IDE, also Integrated Development Environment, oder einem Code-Editor, findet man sehr häufig Visual Studio Code. Also es ist momentan offenbar der beliebteste, dementsprechend auch hier als häufiges Beispiel aufgelistet. Soll im Übrigen alles keine Werbung sein, was ich rechts geschrieben habe, sondern nur wer jetzt noch gar keine Ahnung, gar keine Idee hat, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Hilfe irgendwo bei jemandem findet, ist mit denen halt sehr groß. So, und dann, wenn ich den Code lese, werde ich höchstwahrscheinlich hier und da mal Informationen nachschlagen müssen. Da habe ich die Möglichkeit, eine Suchmaschine zu nutzen, wie zum Beispiel Google. Oder aber auch Dokumentation. Bei den Dokumentationen hat man einmal sehr gute Unterlagen, sogar meistens dann schon auf dem Rechner, wenn man die Man-Pages nachinstalliert. Ich würde aber auch tatsächlich noch zu Büchern raten. Und zwar bei Büchern jetzt weniger Linux in 21 Tagen, sondern eher so, wie lerne ich womöglich C, wie lerne ich Python. Man könnte auch das Rustonomicon, glaube ich, heißt es, nehmen. Ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Dokumentation. Auf jeden Fall dabei haben, das hilft sehr häufig. Optional, habe ich jetzt nochmal hinzugefügt, ist es auch ganz hilfreich, Software bauen zu können und dann zu debuggen, weil dann kann man quasi live sehen, was passiert hier eigentlich, weil wenn man irgendwo sich etwas anliest und man ist komplett nur in der Theorie, wird es teilweise ein bisschen schwierig. Einfach ist es dann so, ich kompiliere das ganze Ding, ich führe es aus, ich füge womöglich irgendwo mal eine Ausgabe ein und gucke, was passiert. Dann wären das auf jeden Fall nochmal die Tools. Da kann ich jetzt gerade keine guten Tipps geben, weil das ist sehr programmiersprachenabhängig. So, dann komme ich zu den Schritten. Wir haben jetzt also unsere Werkzeuge auf unserem Rechner installiert und ich würde 7 Schritte empfehlen. Ich habe sie jetzt hier in 3 Blöcke unterteilt. Die 3 Blöcke haben unterschiedlichen Zeitbedarf. Werde ich hier nach und nach einfach mal anführen. Hier zum Beispiel wäre der erste Schritt, ich muss mir ein interessantes Projekt suchen. Und obwohl das jetzt erstmal nach, was ist das denn für ein Punkt, klingt, kann teilweise ganz schwierig werden. Allein schon, wenn man womöglich sagt, ich möchte was mit Open Source machen, aber ich habe gar keine Ahnung was. Dann eine kurze Recherche, ich habe es mal USINT genannt, für die, die in der IT-Security geläufig sind. einfach mal ein bisschen ja, googeln. Ich nutze das Wort, auch wenn ich jetzt gerade Werbung für die Suchmaschine mache. Einfach ein bisschen herausfinden, was ist das eigentlich für ein Projekt? Was kann man darüber lesen? Ist das womöglich noch gewartet? Ist das vielleicht schon tot? Wurde es ausgetauscht? Gibt es irgendwo Kritiken, dass ich dann vielleicht lerne, will ich vielleicht dann doch nicht meine Zeit investieren? Und dann eben Code runterladen. Dann kommt der etwas schwierige Teil, der höchstwahrscheinlich aber auch gleich schon die erste Hürde darstellt, wenn man sowas noch nie gemacht hat, nämlich den Einstieg finden. Und ich habe jetzt hier unter Punkt 5 5 Spiegelstriche gemacht. Das muss man definitiv nicht alles machen, sondern man entscheidet sich eigentlich für eins von denen. Ich werde jetzt im Vortrag dann tatsächlich den ersten Punkt nehmen, die Dokumentation und Tutorials. Das ist die einfachste Möglichkeit eigentlich. Ansonsten bei einem Programm nimmt man die Hauptfunktion. Also wenn ich irgendwo womöglich den Browser testen herausfinden möchte, wie der funktioniert, kann ich die Main-Funktion suchen. Man wird lange unterwegs sein, bis man dann einen Browser komplett verstanden hat. Wäre ein Einstiegspunkt. Ansonsten Analyse der API, wenn man also eine Bibliothek hat, ein Framework, mit dem man vielleicht schon auf der Arbeit gearbeitet hat. Spring Framework zum Beispiel in Java, kann ich natürlich dann gucken, hier nutze ich das und dann kann ich ja mal nachsehen, was passiert da eigentlich, wenn ich das aufrufe. Und ansonsten, wenn ich so gar keine Ahnung habe, kann ich auch sagen, ich nehme jetzt irgendeine Quelltextdatei und das klingt jetzt abstrakt und unwahrscheinlich, so mache ich das meistens. Ich nehme einfach irgendwas, steige ein und dann gucke ich, wie tief muss ich von diesem Punkt, wo ich gerade bin, runtergehen, bis ich an einer Stelle ankomme, wo ich mich wieder vertraut fühle und dann gehe ich wieder zurück nach oben und mache das dann quasi einfach, bis ich entweder durch bin oder keine Lust mehr habe. Und letzte Möglichkeit, sollte man sagen, ich möchte den Quelltext lesen, weil das Ding nicht funktioniert, dann wäre es natürlich hilfreich, unter Umständen nach dieser Fehlermeldung zu suchen, dann hat man jedenfalls schon Einstiegspunkte und kann herausfinden, wie bin ich denn da hingekommen, was galt denn dafür und was muss ich machen, damit das nicht passiert. Und der größte Block, das sind die zwei letzten Schritte, den ausgewählten Code verstehen. So, und da bleibt mir nichts anderes übrig, als das ganze Ding zu vereinfachen, bis ich es verstanden habe. Und dann kann ich gucken, wo genau der Quelltext, den ich gelesen habe, genutzt wird und kann das Ganze wiederholen, bis ich irgendwann durch bin mit den Nerven oder mit dem Projekt. So, dann kam jetzt eben der Punkt 1, ein interessantes Projekt finden. Und ich kenne euch leider noch nicht. Dementsprechend war es natürlich schwierig herauszufinden, was könnte denn eigentlich ein interessantes Projekt sein. Da habe ich mir gesagt, es muss ja eigentlich sein, was jeder verwendet. Und da wäre jetzt meine Überlegung, was verwendet jeder? Hat jemand eine Idee? Keine Sorge. Bitte? Tech? SSH, auch interessante Möglichkeit. Wie wäre es mit dem Browser? So, und bei dem Browser wäre es natürlich aber eben schwierig, wenn ich dann wiederum frage, also wahrscheinlich wird mir jeder zustimmen, man nutzt ihn mehrfach täglich, welchen denn? So, und wer Handzeichen geben mag hinsichtlich Exposing, falls sich jemand dafür schämen muss, auch nicht sagen, wer benutzt denn zum Beispiel Chrome? Und eben den Arm oben halten oder Chromium oder Edge. So, ist auf jeden Fall statistisch im Internet wären es mehr gewesen, aber ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich wird es hier eher anders aussehen. Der zweithäufigste wäre Safari, iOS oder eben auf seinem iPhone und keine weitere zusätzliche Software. Gut. Und wie sieht es denn mit Firefox aus? So, dementsprechend, ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich wird es hier anders aussehen als im Internet oder womöglich Tor-Browser. Basiert ja auch auf Firefox. Gut. So, auf jeden Fall, man sieht, egal welchen Browser ich jetzt ausgewählt hätte, ich würde irgendwelche Leute von euch glücklich machen, die anderen nicht. Und dementsprechend habe ich mir eben gesagt, das sind jetzt natürlich die häufigsten, aber wie wäre es denn mit irgendeiner Open-Source-Grundlage, die in allen enthalten ist? Und da gibt es eine ganze Menge. Ich habe jetzt nur ein paar aufgelistet, libpng, libwebp, zlib, also wie kann ich Bilder anzeigen, also libpng für PNG-Bilder, WebP für WebP-Bilder, Zlib für Kompression. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, also PNG-Bilder, glaube ich, kennt wahrscheinlich jeder. Dementsprechend habe ich mich für libpng entschieden. Es gibt auch noch einen anderen Grund, aber den werde ich im Nachgang nochmal verraten. So, und ich glaube auch, jeder kennt ein PNG-Bild. Ich habe jetzt trotzdem eins eingefügt. Ich weiß gerade nicht, wo die Kamera steht. Da, YouTube, so. Hier ist es ein echtes PNG-Bild. Das muss ich nur noch mal kurz jemandem mitteilen. Und jetzt kommt eigentlich auch schon der Punkt, dass ich mir überlegt habe, ich habe ja schon gesagt, ich nutze die KI. Ja, das Bild ist KI-generiert. Ich glaube, das kann man, so kreativ bin ich nicht. Habe ich dann eben gesagt, KI, wie sieht's denn aus? Was würdest du denn vorschlagen, was ich mir angucken sollte, wenn ich irgendwie Quelltext lesen verstehen möchte? Und ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber es kam tatsächlich als Vorschlag, dann nimm doch Firefox. Gewagt. Oder LibreOffice. Ja, es sind große Projekte und mit denen kann ich bestimmt viel erreichen und viel tun. Ich meine, wir gucken uns jetzt libpng an und ich kann schon sagen, es kommt in beiden vor, also passt prinzipiell. So, und dann kam ich jetzt eben natürlich zu dem Punkt, einmal recherchieren, was ist denn libpng eigentlich? Und ich kann schon mal im Vorfeld oder aufgrund meiner Recherchen sagen, es ist eine Bibliothek, mit der man PNG-Dateien lesen und schreiben kann und es ist auf die Referenzimplementation. Das heißt, es ist dann quasi die Implementation schlechthin. Was man daran erkennt, ist halt auch sehr häufig fast überall eingesetzt wird. Wer sich das genauer angucken möchte, kann sich das auf der Homepage ansehen. Die Quelltexte liegen auch auf GitHub. Und zusätzlich kann man eben noch sagen, so, mal gucken, wie viel Geraune es kommt. Es ist ein C-Projekt. C. Ich guck mal, wer mag C? So, für den Rest kann ich nur sagen, keine Sorge, ich gehe hier vorsichtig vor und das kriegen wir schon gemeinsam hin. Die Erstveröffentlichung ist 1995, das ist schon eine ganze Weile her und obwohl diese Zahl nicht so abstrakt ist wie 7 Milliarden, um einfach ein Gefühl zu haben, was war denn 1995, da kann ich nur sagen, MD5 war eine sichere ein Hash-Verfahren und Will Smith war noch der Fresh Prince von Bel Air. So. Es ist 95, aber es ist seit 30 Jahren gepflegt und dementsprechend können wir ja eigentlich sagen, oder das klingt jetzt gemein, wenn ich sage eigentlich, das wird wohl eine stabile Softwaregrundlage sein. Ansonsten, es wird wohl nicht in Chrome vorhanden sein, wenn Chrome irgendwelche unsicheren Softwaren einsetzt. Dementsprechend können wir mal gespannt sein, was wir vorfinden werden. Ich habe dementsprechend auch einfach mal die KI gefragt. Wie gesagt, das sind so wunderbare Möglichkeiten, wenn man so gar keine Ahnung hat. Frag einfach mal irgendjemanden und sei es die KI, was mir zum Thema libpng gesagt werden kann. Und ja, prinzipiell kommt hier noch ein bisschen hinzu, wie zum Beispiel, dass es eben auf vielen Betriebssystemen läuft, unter Windows, Mac, Linux und noch sogar vielen weiteren. Ja, es ist Open Source und es wird in Webbrowsern genutzt. So, dementsprechend, die KI kann durchaus was. Also es ist nicht falsch, was da steht. Dann Code runterladen. Ich habe jetzt einfach mal Git verwendet. Wer Git noch nie verwendet hat, ist es einfach der Aufruf Git clone, dann das Repository, wo es liegt. Dann kommen eine ganze Menge kryptische Ausgaben, die man sich auch nicht großartig genauer angucken muss, solange es keine Fehlermeldungen sind. Und da hat man den Quelltext runtergeladen. Was wir dann haben, und ich kann hier schon sagen, das war ein weiterer Grund, warum ich mich für libpng entschieden habe, es passt auf eine Folie. Wenn ich einfach eine ls aufrufe und sage, zeig doch mal an, was hier im Verzeichnis gerade liegt, dann sind das eine ganze Menge Dateien und kann den einen oder anderen vielleicht sogar jetzt schon abschrecken. Ich gehe jetzt einfach mal von oben links nach unten rechts alles durch, aber keine Sorge, nicht jede einzelne Datei, sondern was ist denn so eine Announce.md? MD heißt prinzipiell, ich habe hier auf jeden Fall schon mal Dokumentation. Das ist ganz nett. Das heißt, ich habe hier Textdateien, die für mich geschrieben wurden. Ich habe sogar eine ein Manuals-Verzeichnis da drin. Hilft auf jeden Fall auch. Als nächstes kommt dann die CMake-List, das heißt, hier kann ich schon mal sagen, das wird wohl mit CMake gebaut oder mit den Auto-Tools. Das kann ich an den Dateien grob erkennen. Als nächstes hätte ich hier offenbar dann, so meine Interpretation, dann eben Verzeichnisse, die auf Hardware-Architekturen hindeuten, also womöglich Intel-basiert, das ist das, was unsere PCs am ehesten verwenden. Dann noch ARM, das wären dann eben auf jeden Fall eher unsere Smartphones oder Tablets. Oder eben auch die neueren Macs. Und dann komme ich auch schon zu den Examples da oben. Testen nochmal, sogar eine PNG-Datei vorhanden. Das ist einfach nur ja die Möglichkeit, dass ich hier das Ganze mal ausprobieren kann. Und dann komme ich schlussendlich tatsächlich mal zu dem eigentlichen C-Quelltext. Und meistens befindet er sich irgendwo in einem Unterverzeichnis. hier hatten wir jetzt das große Glück, das Relevante ist, alles vor uns zu sehen. Wer das nicht einfach auf den ersten Blick kann, weil es wäre jetzt sehr merkwürdig, ich sage hier gerade, guckt euch das Verzeichnis an, hier sieht man doch, hilft ja nicht. Dementsprechend habe ich mal geguckt, kann die KI helfen? Und ja, die KI kann sogar erstaunlich gut helfen, denn nicht nur wurden die relevanten Dateien genannt, sondern es wurde sogar auch noch gesagt, was denn da prinzipiell sich in den Dateien befindet. Und ich rede hier nicht mal von Copilot oder dergleichen, sondern ich rede hier von Ecosia-Chat. Das ist auf jeden Fall ein Chat-GPT, ich glaube, eine Vierer-Fassung. Also ist, wenn ihr irgendwo einen Account habt, wenn ihr eine KI verwendet, die Code kann, wird sogar noch präziser als das. Und das ist schon echt hilfreich. Ich habe mich auf jeden Fall für den nächsten Schritt dann natürlich entschieden, Einstieg ins Projekt finden, Beispiel aus der Example C. Und keine Sorge, das könnt ihr nicht lesen, das ist viel zu klein. Ich wollte einfach nur einmal zeigen, wenn ihr Visual Studio Code verwendet, habt ihr links auf jeden Fall einmal die ganzen Dateien, die wir gerade gesehen haben. Hier habt ihr den Inhalt der Datei, da vorne die Vorschau und es sind halt echt viele Zeilen. Ich meine, das ist prinzipiell ein gutes Zeichen, dass libpng so viele Beispiele mitliefert, um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Aber für den Vortrag muss ich natürlich mich für irgendwas entscheiden. Und hier habe ich jetzt mal eine bessere, schön kleine Übersicht. Ganz oben sieht man, was dieses Beispiel tun soll, nämlich check to see if a file is a PNG-File using PNG-sig-compare. Ich habe es mal dick hervorgehoben, das ist eine Funktion, die kenne ich nicht, also muss sie wohl Teil der Bibliothek sein. Ich werde euch jetzt nicht zu sehr langweilen mit irgendwelchen C-Code, der auch noch ein Beispiel ist. Was hier passieren soll, ist jedenfalls, ich öffne eine Datei, ich lese eine Anzahl an Bytes, PNG-Bytes to check ist oben definiert als 4, also ich lese 4 Bytes aus einer Datei. Und dann rufe ich dieses PNG-Sig-Compare mit einem Buffer, wo sich die 4 Bytes befinden, eine 0 und PNG-Bytes to check ist die Zahl 4 auf und gucke, ob das gleich 0 ist. So, das soll offenbar die Erklärung sein, dann kann ich sehen, ob es PNG ist. Ich habe jetzt es hier nochmal weiter vereinfacht, nur um nochmal einen Kommentar anzuschreiben, dass dann auch Nicht-C-Entwickler, denke ich, mit dieser Art der Formatierung was anfangen können. Ich habe mir also eine Datei genommen, aus der 4 Bytes gelesen. Das waren jetzt zum Beispiel dann eben die 4, die wir da oben sehen. Und dann rufe ich also dieses PNG-Sig-Compare mit buff 04 auf. Da muss ich erstmal gucken, was denn damit eigentlich passiert. Jetzt habe ich ja hier schon den Begriff PNG-Signatur verwendet. Und um da jetzt aber einmal das Manual quasi vorwegzugreifen, was das eigentlich ist, habe ich hier einmal ein Beispiel genommen, wieder dieses großartige generierte Bild und hier den Inhalt der Datei. Und in der Datei kann man oben sehen, die ersten 8 Bytes sind quasi die Kennung dafür, dass es sich um eine PNG-Datei handelt. Rechts sieht man da auch nochmal kurz auch wirklich den Begriff PNG, das ist im Standard so definiert. Wenn das so aussieht, dann wird das wohl eine PNG sein. Ob die gültig ist oder nicht, ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber erstmal sagen wir einem Programm, das wird jetzt PNG sein. Ich habe natürlich wieder die KI befragt. Als nächstes nämlich, wenn ich mir jetzt PNG-Sig-Compare angucken möchte, wo ist die denn? Weil aus der Example.c komme ich da jetzt erstmal nicht hin. Die wird nicht kompiliert, die liegt nur da. Also müsste ich entweder mit meiner IDE jetzt einfach nach der Funktion suchen oder ich frage einfach mal und selbst hier hat die KI mir erfolgreich helfen können, nämlich die liegt in der PNG.c. Und empfiehlt mir auch schon, also eigentlich solltest du vielleicht eine Entwicklungsumgebung nutzen, wenn du die angucken möchtest. Bitte, mache ich. Habe sie rausgesucht. Und dann finden wir das hier. Das da oben ist jetzt ein großer Kommentarblock. Ist auch nicht immer selbstverständlich, dass man Kommentare in Bibliotheken findet. Also auch hier quasi fast ein Shoutout an libpng. Wenn ich mir diesen Kommentar jetzt mal durchlese, und ihr könnt das sonst gerne tun, ich werde euch den jetzt nicht antun. Ich denke, dafür können wir die Zeit sinnvoller nutzen. Das Problem mit diesem Kommentar, den ich sehe, ist, er ist technisch richtig. Also ist es jetzt nicht, dass da irgendwas gelogen ist. Aber wenn ich mir den Kommentar jetzt durchlese, muss ich nur sagen, gut, hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich weitergeholfen. Dementsprechend habe ich nochmal die KI gefragt, kannst du mal erklären, was dieses PNG-Sig-Compare macht? Und ich muss sagen, dieser Kommentar ist auf jeden Fall schon mal wieder erstaunlich gut. Dafür, dass er nicht im Quelltext gefunden werden konnte, weil da ist er nicht, sondern es wird tatsächlich hier nochmal erklärt, was passiert. Klar, Also die KI hat ihn nicht verstanden, es wird irgendwo schon Beschreibung gewesen sein, was da passiert. Aber auf jeden Fall, wenn ich erstmal keine Ahnung habe, ich frage eine KI, ich bekomme einen sinnvollen Text. Nämlich sinnvoller Text ist dann eben, mir wird erklärt, was dieses SIG, START und NUM eigentlich ist. Nämlich, wo sich jetzt meine Bytes befinden, der Index, ab dem ich die Prüfung beginnen möchte und dann wie viele Bytes ich prüfen möchte. Das heißt, offenbar habe ich die Möglichkeit, in einem Array noch zu sagen, fang nicht gleich von Anfang an zu prüfen, sondern geh mal 4 Bytes zur Seite und dann nimm nur die letzten 4 Bytes oder sowas. So meine Vermutung. Also passe ich den Quelltext doch einfach mal an, jetzt für unseren Vortrag. Ich schmeiße den Kommentar raus. Ich nehme diesen Kommentar, der im Großen und Ganzen dem entspricht, was ich gerade von der KI bekommen habe. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine, also für einen C-Entwickler eine Unbekannte, nämlich was ist denn PNG const byte P? Das ist erstmal für die anderen die Deklaration. Also hier wird ein Datentyp angegeben, den habe ich aber noch nie gehört. Dementsprechend hier einmal kurz, was man machen kann. Ich möchte ja, wie gesagt, den Quelltext vereinfachen. Ich habe nachgesehen, in der pngconf.h wird eben gesagt, der PNG const byte P ist ein const PNG byte Pointer. So, dementsprechend, der Name ist nicht schlecht gewählt, aber er ist halt unbekannt. Und ein PNG-Byte ist halt ein unsigned char. Also kann ich das jetzt quasi wie in der Mathematik einsetzen und bekomme also ein int PNG sig compare unsigned char pointer und 2 size t's. Size t ist so auf 64-Bit-System 64-Bit. Ich kann also den ganzen Speicher irgendwo von der Größe her benennen. Und jetzt kommt der weitere Punkt, warum ich mich ausgerechnet für diese Funktion entschieden habe. Sie passt auf eine Folie. So. Was wir hier natürlich auch nochmal haben, ist dann an der Stelle nochmal das PNG-Byte. Das haben wir gerade schon gesehen. Das ist einfach nur ein unsigned char. Also ist jetzt das der Quelltext, den wir jetzt einmal verstehen wollen, was hier eigentlich passiert. Und zum Verständnis hier noch einmal kurz eine Übersicht. Ich glaube, jeder, der Informatik studiert hat, der eine Ausbildung genossen hat, wird das EFA-Prinzip kennen. Ich werde es trotzdem mal kurz benennen. In der Mathematik hat man ja sowas bei Funktionen y ist gleich f von x. Das heißt, das x ist meine Eingabe, das e. Dann kommt die Funktion, die irgendwas verarbeitet, das ist meine Verarbeitung v. Und dann kommt irgendwas zurück, das ist dann die Ausgabe. Und bei PNG sig compare ist es im Großen und Ganzen genauso zu sehen. Ich gebe also irgendwas in der Klammer mit, dann passiert darin irgendwas und ich gebe irgendwas zurück. Und warum ich das jetzt gerade so beschreibe, ist einfach nur für die bessere Erklärung, was wir hier jetzt sehen. Weil ich könnte jetzt natürlich Zeile für Zeile durchgehen und ja, wir werden gleich Zeile für Zeile durchgehen. Aber wenn ich jetzt einfach nur sage, if num to check kleiner 1, return minus 1. So, das ja, ist richtig, aber es ist natürlich dann die Herausforderung herauszufinden, warum macht man das? Und dieses Warum ist ja fast schon das Gegenteil von dem, was ein Programmierer normalerweise macht. Also normalerweise hat man ja eine Idee, was möchte ich umsetzen und es ist nur die Frage, wie mache ich das? Und dann bekomme ich ein Ergebnis und dann bin ich fertig. Jetzt machen wir nehmen das Ergebnis von jemandem, der sich Gedanken gemacht hat, wie er ein Problem lösen möchte. Und dieses Problem kennen wir womöglich nicht. Jetzt wissen wir natürlich, er möchte hier PNG-Signaturen vergleichen. Also kann man hier auf jeden Fall schon mal sagen, das da ist eine Validierung der Eingabe. Num to check kleiner 1 würde bedeuten, ich möchte weniger als ein Byte prüfen und da kann man jetzt eben sagen, was willst du hier vergleichen? Du vergleichst gerade 0 Bytes, das finde ich nicht in Ordnung, also return minus 1. Und ich kann mir jetzt gedanklich diesen Quelltext einfach mal wegstreichen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn verstanden und ich merke mir einfach nur oben im Wertebereich, das ist 1 bis irgendwas. Also ich kann schon mal sagen, die 0 ist abgedeckt, dann kommt halt minus 1, dann bin ich raus. Der Rest muss ich mal gucken, was dann passiert. Das gleiche kann ich jetzt eben nochmal wieder mit der nächsten Zeile machen. Das ist nämlich auch eine Eingabevalidierung. Start größer 7. Das heißt, ich würde hinter dem 8. Byte anfangen. Man muss berücksichtigen, man fängt ja bei 0 an zu zählen. Größer 7 würde bedeuten, ich gehe hinter das Byte der PNG-Signatur. Da wird auch nichts Sinnvolles, warum komme ich das jetzt prüfe. Also kann ich auch hier sagen, dann habe ich da oben einen Wertebereich von 0 bis 7. 0 kann ich jetzt eintragen, einfach nur als kurze Info, das heißt, T ist unsigned, es gibt keine negativen Werte, wenn man einen Size T nimmt, dementsprechend 0 bis 7. Und jetzt kommt schon wieder eine Eingabevalidierung, nämlich das num2check. Num2check darf nicht größer sein als 8 minus Start. Und da kann man sich jetzt fragen, Moment, jetzt komme ich womöglich ins Schleudern. 8 kommt da oben durch die PNG-Signatur, weil die ist 8 Bytes lang. Wenn ich jetzt sage 8 minus Start, also da, wo ich anfangen möchte, dann ist es ja die Anzahl der Bytes, die überhaupt noch übrig bleibt. Wenn ich jetzt also womöglich 100 eingebe, würde ich ja übers Ende hinauslesen und das wäre ungünstig. Dementsprechend sagt man, solltest du hier eine 100 übergeben haben und die ist halt größer als egal, was du eingibst, weil bei Start wissen wir ja schon Wertebereich 0 bis 7, dann begrenzt das auf den Wert. Das heißt, wir haben hier offenbar sogar eine recht gnädige Art und Weise, mit einem Fehler umzugehen. Es gibt kein minus 1, sondern okay, ich weiß, was du meinst. Du meinst in Wirklichkeit das, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und dann kommen wir zu der Erkenntnis da oben noch einmal beim Wertebereich. Es geht also von 1 bis 8 minus Start. Jetzt kann man sagen, das wird schon komplex genug, auch wenn man jetzt natürlich schon weiß, was da gemeint ist. Der letzte Schritt ist dann zum Glück noch dieses Memcompare. Wer jetzt kein C-Entwickler ist, hätte jetzt natürlich die Möglichkeit nachzuschlagen in den Manpages oder aber in seinem C-Programmierbuch. Memcompare ist im Großen und Ganzen einfach nur, dass ich jetzt den Speicher an dieser Stelle, also die Bytes, die ich übergeben habe, vergleiche mit der PNG-Signatur, die hier fest vorgegeben ist, mit der Anzahl Bytes. So, das ist das, was wir uns im Großen und Ganzen gedacht haben. Dementsprechend kann man jetzt sagen, wie war das Ganze jetzt gemeint? Hier oben sehe ich jetzt ganz zusammengefasst einmal die Funktion, die wir uns angeguckt haben. Sämtliche Prüfungen sind jetzt einfach mal weg. Die haben wir abgehakt. Wir haben hier unser Beispiel und jetzt können wir eben sehen, wenn wir in unserem Beispiel also diese Bytes haben, die mit denen da vorne deckungsgleich sind, dann bekomme ich eine 0 zurück. Und man jetzt halt als Nicht-C-Entwickler sich eher fragt, 0? 0 ist doch eigentlich eher ein False. Warum bekomme ich hier 0 zurück? Ist in dem Fall, weil es ein String-Compare ist. Memcompare gibt quasi eine Zahl kleiner 0 aus, wenn der erste Wert, der hier kleiner ist, eine 1 oder größer, wenn der Wert größer ist. Dementsprechend habe ich sogar noch die Information mitbekommen, meine Bytes sind entweder zu, also vom Wert her zu klein oder zu groß. Wozu man es braucht, sei mal dahingestellt. An dieser Stelle kann man auf jeden Fall sagen, wenn ich ein paar mehr Programmiersprachen beherrsche, kann ich mich natürlich fragen, wie hätte ich das denn gelöst? Oder selbst wenn ich einfach nur den C-Code sehe, kann ich mich fragen, wie hätte ich das gelöst? Die Java-Entwickler werden wahrscheinlich sagen, dann machen Throw Illegal Argument Exception, wenn da so ein Blödsinn kommt. Rust-Entwickler will vielleicht sagen, da gibt doch ein Bool zurück und ein Error, also ein Result. Kann man sich auf jeden Fall alles dann wunderbar ansehen. Und weil KI jetzt immer so wunderbar funktioniert hat, habe ich jetzt natürlich erstmal direkt gefragt, wo wird denn diese Funktion genutzt? Weil jetzt habe ich sie inhaltlich verstanden, aber wer macht denn das? Also ich kann mir natürlich vorstellen, wahrscheinlich, wenn man eine Datei geöffnet hat, einmal gucken, ist das überhaupt eine PNG-Datei? Und da hat die KI mich das erste Mal ja nicht wirklich enttäuscht, das ist halt schon eine sehr spezielle, generische Frage. Dementsprechend wurde eher gesagt, ja, das ist eine libPNG-Funktion, da musst du eigentlich einfach mal suchen, wo das aufgerufen wird. Kann man machen, habe ich gemacht. Dementsprechend, wo wird PNG-Sigcompare verwendet? Und es gibt eine großartige Seite, nämlich CodeSearch auf debian.net, mit der man quasi Funktionen oder Aufrufe oder reguläre Ausdrücke eingeben kann. Und die werden dann über den gesamten Quelltext, der irgendwo bei Debian mitgeliefert wird, dann gesucht. Und Debian liefert schon eine Menge mit. Dementsprechend wird hier eine Menge Quelltext durchgesucht. Und wenn man einfach nur wissen möchte, wo PNG-Sigcompare verwendet wird, dann ist das hilfreich. Ich bin ja ursprünglich von der Idee gekommen, wir kommen vom Browser, wir gehen in die libPNG und gucken, was da passiert. Musste dann aber feststellen, PNG-Sigcompare rufen die gar nicht auf. So, LibreOffice verwendet aber PNG-Sigcompare, zum Beispiel für das Startbild. Ich habe mal mit Absicht die Funktion kaputt gemacht und dann startete LibreOffice auch nicht mehr. Dementsprechend das einmal und jetzt mir natürlich die Frage, was machen wir mit dieser Erkenntnis? Effektiv kann man jetzt eben sagen, ich habe diese eine Funktion verstanden. Ich habe sogar womöglich verstanden, dass sie in LibreOffice genutzt wird. Jetzt bin ich aber eigentlich wieder am Anfang. Und wenn ich am Anfang bin, heißt es, ich suche mir jetzt entweder im Example ein weiteres Beispiel. Ich gehe irgendeine API durch, ich nehme irgendeinen interessanten Punkt und ich springe da wieder rein. Und dann kann es natürlich irgendwann mal eher passieren, dass man nicht unbedingt so die kleinste Funktion überhaupt erwischt hat, sondern irgendeine, die eine weitere Bibliotheksfunktion aufruft. Dann kann ich halt auch da reingehen und dann da rein und da rein und so kann ich dann den ganzen Baum quasi einmal komplett durchgehen. Wem das jetzt zu schnell war, wer da prinzipiell Fragen zu hat, die vielleicht auch von einer KI nicht beantwortet werden kann, da kann ich nur sagen, bei der Frage, wie mache ich das, mache ich jetzt einfach mal schamlos Werbung. Wir haben nicht so eine Let's Read OSS-Gruppe, in der wir uns dann virtuell treffen, gemeinsam uns Open-Source-Projekte ansehen. Jeder bringt seine Ideen rein. Wenn wir einen gemeinsamen Nenner finden, machen wir das. Ich nehme meistens, wie gesagt, populäre Software, damit einfach jeder die Möglichkeit hat, sich da irgendwie zu identifizieren. Wie gesagt, libpng hat hoffentlich jeder mal irgendwo im Einsatz gehabt. Ansonsten habe ich ein blödes Beispiel gewählt. Wenn wir Probleme finden und lösen, dann erstellen wir auch gerne mal Pull-Requests, selbst wenn es einfach nur ein Tippfehler in einem Kommentar ist. Ich meine, der Maintainer kann immer noch sagen, was soll der Blödsinn, dann lassen wir es halt. Und machen das quasi 2 Stunden lang am Quelltext, dann ist die Konzentration auch relativ schnell irgendwann mal aufgebraucht. Dann kann man sich immer noch über das unterhalten, was man gesehen hat, über weitere Ideen, einfach generell Austausch. Und dementsprechend, wer Interesse hat, kann einfach im Nachgang auf mich zukommen. Ich habe am Anfang noch die E-Mail-Adresse von mir geschrieben. Wer also auf YouTube nochmal nachgucken möchte, kann es auch da gerne tun. Jetzt kommt aber nochmal ein großer Punkt. Lohnt sich das? Ich meine, ich habe jetzt schon darüber gesprochen, was man lernt und lernen. Und in der Night of Open Knowledge sollte ich ja sagen, Knowledge ist doch eigentlich schon so Belohnung genug. Aber nein, ich habe natürlich den Vortrag mit Absicht genannt, for fun and profit. Jetzt kommen wir auf den Profit zu sprechen. Wie will ich denn festlegen? So, ich weiß natürlich wieder nicht, wer vor mir steht. Dementsprechend nehme ich doch einfach mal den Medianlohn in Deutschland für einen Angestellten. Der liegt eigentlich bei, so wie ich nach dem Statistischen Bundesamt das mal auf die Stunde runtergerechnet habe, bei 29 Euro. Der Durchschnitt, also das arithmetische Mittel ist bei 32. Ich werde jetzt keine soziologische Aussage tätigen, ob das jetzt fair oder gerecht ist. So ist es auf jeden Fall, ich sag mal 30, damit kann man recht gut rechnen. libpng hat insgesamt 33.736 Zeilen Code, wobei Lines of Code. Lines of Code beinhaltet auch Kommentare. Das heißt, jetzt kann man natürlich sagen, gut, es wird noch ein bisschen weniger. Wir haben gerade gesehen, wie viele Kommentare da drin waren. Da sind auch Leerzeilen mit drin. Also Lines of Code ist im Großen und Ganzen die Basis, die man wählt. Und eine Studie hat mal gesagt, höchstens 400 Lines of Code pro Stunde und höchstens 90 Minuten am Stück, weil dann ist die Konzentration weg, beziehungsweise dann ist die Rate, in der man Fehler übersieht, halt so hoch, dass man sagt, mach da am besten einen Cut. Wenn ich jetzt also vorhabe, libpng mit 400 Lines of Code pro Stunde durchzulesen, komme ich auf 84 Stunden Gesamtzeit. Und wenn ich das auf 90 Minuten pro Tag bringen möchte, dann bin ich ungefähr ein Quartal beschäftigt. Das heißt natürlich aber auch, ich würde wirklich jeden Tag von Montag bis Sonntag die ganze Zeit 90 Minuten einbringen. Das sei mal dahingestellt. Wer es möchte, kann das gerne tun. Dann komme ich auf einen Bruttoverdienst von 2.520 Euro, den ich auf jeden Fall einbringen muss, um von einem Profit sprechen zu dürfen. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich arbeite auch nicht für 30 Euro, ich habe da eben mindestens 60 oder 90, der kann gerne die Zahl da unten erhöhen, dann kann er auf jeden Fall nochmal versuchen, das zu erreichen. Jetzt ist halt die Frage, wer zahlt mir 2.520 Euro dafür, dass ich mir libpng durchlese. Und das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber das ist der letzte Grund, warum ich libpng gewählt habe. Es ist bei Google in dem Tier 1 gelistet. Google hat ein Patch-Reward-Programm, das heißt, es wird nicht nur das reine Lösen oder Beheben von Sicherheitslücken bezahlt, sondern selbst die Verbesserung. Also wenn man vermuten kann, dass es die Stabilität erhöht hat, dann würde ausgezahlt werden. Und zwar für One-Liner recht selten $500, für wichtige Sicherheitslücken, die quasi mehr oder quasi nachweisbar wären, bis zu 15.000. Und sollte ich über Chrome es schaffen, auf libpng zuzugreifen und dort ein Problem auszulösen, dann habe ich bei einem Out-of-Boundary-Read bis zu $7.000 und bei einer Remote-Code-Execution, also ich klicke auf irgendein Bild und dann übernehme ich den Browser, bis zu $55.000. Ich könnte mich in dieser Spanne bewegen mit meinen 2.500 Anvisierten. Problem ist aber, Das ist jetzt natürlich alles komplett auf IT-Sicherheit gemünzt. Es geht denen ja nicht darum, dass ich verstehe, wie libpng funktioniert. Die wollen ja schon, dass ich da irgendwelche Änderungen mache. Und eine Änderung machen ist jetzt ja per Definition kein Lesen. Ich fange ja an, hier wirklich einzugreifen. In Perspektive gesetzt kommt auch noch dazu, die letzte, ich sag mal, relevante Sicherheitslücke in libpng war 2019. Das ist mittlerweile auch schon 6 Jahre her. Die Aussichten, dass ich jetzt also in einem Quartal mir die 2005er zusammenbekomme, ist halt, ich will nicht sagen ausgeschlossen, gering vielleicht. Wenn irgendjemand von euch im nächsten halben Jahr eine CVE-ID bekommt, dann könnt ihr mich gerne nochmal kontaktieren. Aber auf jeden Fall, wir haben eine starke Einschränkung, nämlich auf die IT-Sicherheit. Und man muss eben sagen, Quelltext verstehen ist wesentlich langsamer als ein Fuzzer anzuwerfen oder einen Fuzzer zu integrieren. Dementsprechend, das ist ja natürlich das, was Google vor allem mit dem OSS-Fuzz-Projekt auch gemacht hat. Und selbst statische Code-Analysen sind schneller. Ich kann also wirklich viel besser in die Breite gehen. Ich nehme einfach alle Tier-1, Tier-2-Projekte und suche da nach irgendwelchen Problemen, melde die, weil je schneller ich das mache, desto höher ist mein Output. Dementsprechend klingt das jetzt erstmal so, als würde ich sagen, es würde sich nicht lohnen. Aber letztes Mal KI habe ich gefragt, sag mal, lohnt sich das? Und da kommen schon durchaus einige Antworten, aber natürlich ein monetäres Lohn, wie ich es jetzt als Profit ansehe, kam hier als Antwort jetzt nicht. Aber bevor ich jetzt sage, es würde sich nicht lohnen, würde ich auf jeden Fall sagen, es lohnt sich nicht, wenn ich es wirklich rein aus Profit mache. Wenn ich sage, das mache ich jetzt, um reich zu werden, dann würde ich halt auch nicht auf die Bug-Bounty-Programme gehen, die sind, und da will ich gar nichts gegen sagen, ein großartiges und dankenswertes Extra. Also ich habe auch, um da einfach nur kurz vorweg zu greifen, brutto in meiner Gesamtzeit fast 4.000 Euro bekommen, wie gesagt brutto, und das dann aber eben über einen wesentlich längeren Zeitraum, als man jetzt sagt, oh, das lohnt sich ja richtig. Also ich kann sagen, ich mache das jetzt ungefähr seit 10 Jahren, komme auf in Summe vielleicht auf 1.000 Stunden, die ich wirklich dann investiert habe. Wenn ich jetzt die 4.000 nehme durch 1.000, so könnte man sagen, wenn ich das aus dieser Profitsicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht auch Burger braten können. Da hätten auch alle was von gehabt, die bei mir kaufen. Dementsprechend, das wäre kein gutes Ziel. Aber zum einen kommen die Fähigkeiten, und ich habe jetzt natürlich schon mehrfach die KI genutzt, und ich weiß, dass ich hier zu einer relativ schwierigen Zeit stehe, wo ich schon weiß, IT-Absolventen können durchaus momentan Probleme haben, Juniorstellen dann irgendwo zu bekommen. Dementsprechend, besser werden als KI heißt jetzt natürlich nicht unbedingt, ich muss gegen eine KI angehen, sondern ich sollte die KI nutzen, die mich unterstützt, um darauf aufbauend irgendwo Wert schöpfen zu können. Und wenn ich jetzt eben vergleiche, wie gut konnte mir jetzt Ecosia erklären, wie diese Funktion arbeitet, kann ich nur sagen, ich habe es mit Absicht weggelassen, um die KI jetzt besser dastehen zu lassen. Ist halt auch nicht die richtige KI dafür. Aber ja, die Bedeutung von dem, was man eigentlich vor sich hat, das ist eigentlich mindestens mal der Mehrwert, den man selbst als Mensch noch liefern kann. Und ein Punkt, da habe ich jetzt natürlich dann absichtlich gerade die Lohnarbeit verglichen. Ich würde das, was man hier macht, nicht unbedingt mit der Lohnarbeit vergleichen, sondern eigentlich eher, wenn man es aus reiner Profitsicht nimmt, ist es, glaube ich, ideal, wenn man kurz am Ende seines Studiums ist und kurz davor ist, in den Beruf einzusteigen. Weil ich kenne es von mir persönlich noch, dass ich mich lange gefragt habe, bin ich eigentlich wirklich gut in dem, was ich tue? Also ich meine, klar, ich sehe meine Noten, aber effektiv bin ich an einer Einrichtung, die ich dafür bezahle, dass ich, also zumindest zu Semestergebührenzeiten, die ich dafür bezahle, mir etwas beizubringen. Und wenn die jetzt sagen, ach, du bist ja besonders gut, so, was heißt das? Bin ich überhaupt real irgendwo als Programmierer einsetzbar? Und dementsprechend, mir hat der Open Source sehr geholfen. Und dementsprechend, das ist auch meine Motivation, jetzt eben jederzeit, wenn ich kann und die Ressourcen frei habe, wieder was zurückzugeben. Geholfen zu sehen, so funktioniert Software wirklich. Ich meine, man kann eben sagen, so funktioniert Chrome, beziehungsweise Chromium, die Grundlage. So funktioniert Firefox. So funktioniert der Linux-Kernel, was auf 7 Milliarden Systemen läuft. Wenn ich wirklich in der Lage bin, mich da einzuarbeiten, wenn ich das verstehe, dann kann ich persönlich nicht so schlecht sein. Und wenn ich dann jetzt nämlich wiederum die 4 Euro die Stunde quasi brutto, die ich verdient habe, vergleiche mit so einem Seminar, wo man mir sagt, ah, du bist der Beste, du schaffst davon, da müsste ich Geld für ausgeben, dann ist die Bilanz da auf jeden Fall nochmal eine wesentlich positivere. Und ich kann sagen, es macht auch insgesamt Spaß. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, Geld bekommen macht immer Spaß. Aber so, Tor-Projekt-Hoodie, das war Swag, den ich auch vom Tor-Projekt bekommen habe, macht mindestens genauso viel Spaß zu wissen, da helfe ich irgendwelchen Leuten. Auch wenn man jetzt beim Tor-Projekt vielleicht sagen muss, ja, überleg mal, wem du da hilfst. Unterschiedlich. Auf jeden Fall würde ich sagen, sucht euch einfach ein Projekt, das nach Spaß klingt, arbeitet euch ein. Ihr müsst ja nicht was hinzufügen, dementsprechend auch der große Vorteil, wenn man glaubt, oh, ich kann das nicht, oh, ich werde das alles nicht schaffen, dann kann man auch ganz still und leise abbrechen und niemand hat es mitbekommen. So, außer in der Let's Read OSS, dann hätte es vielleicht jemand mitbekommen, aber es ist uns auch egal. Fun Facts habe ich nochmal jetzt zum Schluss. Die libPNG-Änderung habe ich natürlich dann hier im Vorfeld einmal gemacht. Ich habe den anderen Weg gegangen. Ich habe einfach eine Datei geöffnet, habe dann im PNG-Warning noch einen Speicherfehler gefunden, der ist behoben. Und die PNG-SIG-Compare, die ihr gesehen habt, das ist auch schon die vereinfachte Fassung. Warum habe ich das getan? Nicht einfach, weil ich jetzt ein paar Maschineninstruktionen gespart habe. Ich habe tatsächlich ein paar Maschineninstruktionen gespart. Jetzt hat es auf eine Folie gepasst. Da muss ich jedenfalls nicht klein zoomen. So, können auch Gründe sein, warum man bei Open Source mitmacht. Das Ganze hat mich 4 Stunden gekostet. Ich habe nichts dabei verdient. Ich habe aber libPNG kennengelernt und vor allem, ich konnte mal wieder Assembler machen, weil ich musste ja dann nicht irgendwo nur sagen, hier, mach mal die Funktion kleiner, ich möchte das in eine Präsentation stecken, sondern eher ein, mach die Funktion kleiner. Hier ist die Begründung, warum das jetzt logischer ist, nämlich die Eingabevalidierung. Und im Übrigen ist es nicht nur der C-Code einfacher. Hier mit folgenden auf folgenden Maschinen, mit folgenden Compilern ist es auch kleiner und schneller geworden. Dementsprechend wurde es akzeptiert. Und last but not least, wer jetzt sagt, libPNG ist ja super, das will ich mir angucken, bleibt nicht mehr so viel Zeit. Chromium ist nämlich gerade dabei, libPNG zu ersetzen gegen ImagePNG. Das ist eine in Rust geschriebene Lösung. Wer von euch GNOME verwendet, letztes Mal Handzeichen womöglich, GNOME, irgendjemand, oder GTK-Anwendung, so, wahrscheinlich ein paar mehr, die sind dabei auch in GTK PixBuff, das ist quasi die GTK-Grundlage zum Öffnen von Dateien, auch auf ImagePNG umzustellen. Wer Arch Linux einsetzt, of course. So, der hat das bereits schon. Das ist sehr spannend auf jeden Fall zu verfolgen. Und ja, dementsprechend haben wir von unserem Let's Read OSS auch schon ein neues Ziel, nämlich jetzt nach libPNG eigentlich ImagePNG angucken und mal herausfinden, halten Sie sich an Standards? Wir können quasi schon spoilern, an 2 Stellen mindestens nicht, aber wir haben noch keine Pull Requests gestellt, kommt demnächst auf jeden Fall. So, 19:50, wir sind leicht über die Zeit. Habt ihr noch Fragen? Gut, dann würde ich sagen, 5 Minuten drüber, fertig.